Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Ich freue mich, dass ihr wieder mit von der Partie seid für unsere neueste Podcast-Folge. Jede Woche gibt es eine neue Folge, immer donnerstags, immer kostenlos auf allen gängigen Podcast-Portalen zum Download und auch zum Stream. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit dem Musiker Sebastian Matzen. Den kennen ja viele von der Band Matzen, die in den letzten 20 Jahren schon zahlreiche Festivals gerockt hat. Sebastian hat neue Musik am Start, ein Solo-Album und auf diesem Album zeigt er eine ganz andere musikalische Seite von sich. Darüber wollen wir reden. Sebastian, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Ich habe das Album im Vorfeld mal durchgehört und muss sagen, habe richtig viel Spaß gehabt, das zu hören. Und die vielen verschiedenen Facetten, die du dort in dem Album textlich vor allen Dingen so zeigst, da habe ich eine Menge, wie sagt man das, ne? So Hörspaß gehabt, ja.
Das freut mich sehr.
Hat mir sehr gut gefallen. Da weht auch durch das ganze Album irgendwie ein Hauch 70er Jahre.
Ja, genau. Also ich habe mich viel von Musik inspirieren lassen, die schon länger da ist. 70er auf jeden Fall auch viel. Ich habe aber auch echt ganz viel Soul-Musik aus den 60ern gehört. Und auch, eigentlich sind es die 60er, 70er und 80er, die ich, glaube ich, da vor allem, die mich da inspiriert haben. Ja, also wenig aktuelles Zeug.
Und das, wo du von einer Band kommst, die Indie-Rock macht, die auch so ein bisschen mit Hip-Hop-Elementen rumprobiert hat und die sehr viel Festival-Musik gemacht hat. Jetzt kommst du also mit dem 60er, 70er, 80er Soul daher. Hat das schon immer in dir gesteckt?
Ich bin 81 geboren und als ich anfing, Radio zu hören, da wurde natürlich auch noch viel aus der Zeit einfach auch gespielt. Die Plattensammlung meiner Eltern ist auch geprägt von Beatles und Pink Floyd und halt solchen Sachen, so bin ich halt aufgewachsen. Und somit ist das natürlich auch in mir. Und so als Teenager habe ich dann angefangen, Rockmusik zu hören. Und irgendwann bin ich dann wieder zurückgegangen zu 60er-Jahre-Sachen, die ich dann immer mal wieder entdecke. Also die, glaube ich, stetigsten Begleiter sind sowieso die Beatles für mich. Und dann kam jetzt eben noch mal ganz viel Soul-Musik dazu. Und fand ich ganz schön, dass ich das jetzt mal rauslassen konnte, so diese Seite.
Das Verrückte ist, egal wie alt man ist, an den 60er Jahren kommt man musikalisch wirklich nicht vorbei. Das sind auf der einen Seite die Beatles, die ja ein Universum für sich selber sind. Und auf der anderen Seite eben auch Motown, Memphis, die ganzen Stax Records, Platten. Das war eine goldene Zeit der Popmusik.
Du sagst es. Und ich versuche auch immer neue Sachen zu hören. Und mich hat, also ich habe auch sowas wie Labyrinth heißt der oder Joy Crooks oder so finde ich jetzt auch toll, eine britische Soul-Sängerin und so. Aber du hast schon recht, die 60er Jahre, ich glaube auch, weil dort auch viel aufgenommen werden konnte zum ersten Mal. Also die Leute konnten sich mehr Studios leisten oder irgendwie wurde so viel produziert in diesem Jahrzehnt und auch so viel Musikgeschichte geschrieben und die Welt war so im Umbruch, dass ich irgendwie auch nicht, also es hört nie auf, dass ich Bands und tolle Sachen aus den 60ern entdecke und das ist für mich so die größte Fundgrube, wenn ich nach Musik suche. Ist nach wie vor so, ja.
Geht mir genauso wie dir. Als Teenager bist du natürlich für die plakativen Sachen sehr empfänglich, für die Sachen, die sehr leicht ins Ohr gehen. Und da haben ja auch die 60er sehr, sehr viel auf Tasche gehabt. Aber wenn man dann irgendwann erwachsen wird, dann kriegt man auch so ein bisschen die sogenannten Deep Cuts mit, wo man dann halt wirklich sagt, ja, dafür war ich mit 14 halt einfach noch zu jung und zu unreif mit meinen Ohren und mit meinem Gehirn. Was für Soul-Leute hast du denn so als Erwachsener so für dich entdeckt, wo du als Teenager gar nicht drauf gekommen wärst, auch wenn sie in der Plattensammlung von deinen Eltern drin waren?
Ja, also Soul war tatsächlich gar nicht so viel bei meinen Eltern. Die waren eher so geprägt wirklich von britischer Musik, also Stones, Beatles, Pink Floyd, solche Sachen halt. Und ich habe jetzt, glaube ich, am meisten echt so Curtis Mayfield gehört, auch als es irgendwie Pandemiewinter war und ich auf dem Dorf saß und zugeschneit wurde, haben mir die ersten zwei Alben von Curtis Mayfield, glaube ich, am meisten bedeutet. Dann habe ich auch viel Otis Redding gehört und auch so Northern Soul-Geschichten von lauter Bands, die dann auf irgendwelchen Samplern gelandet sind, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Und dann sind das immer so einzelne Songs, die zum Teil dann auch gar nicht so kommerziell ausgelegt waren und auch sehr, sehr schroff und garagig so aufgenommen wurden und sowas. Sowas habe ich auch, da habe ich auch viel Freude dran gehabt. Aber ich glaube, am meisten echt Curtis Mayfield und die Marvin Gaye, What's Going On, die kamen dann auch noch mal raus wieder. Das waren, glaube ich, so Donny Hathaway auch. Ja, und ein bisschen Amy Winehouse.
Amy Winehouse auch, ja?
Ja, ein bisschen was Neueres muss ja auch dabei sein irgendwie. Und doch, die komischerweise, als die Back to Black rauskam, fand ich die gar nicht so gut. Das hat sich irgendwie erst so in den letzten Jahren so zu einer Lieblingsplatte von mir gemausert. Vielleicht war die zu überpräsent oder so. Aber ich finde das grandios, wie die aufgenommen ist, wie ihre Stimme da klingt, wie sie singt, wie viel Traurigkeit und Schmerz da drin steckt. Das ist eben auch so, Musik ist eben auch da so ein gutes Spielfeld, um solche Emotionen irgendwie zu zeigen, ohne dass man einfach nur rumschreit oder so, sondern dass man richtig sowas reinlegt in die Stimme. Und finde ich bei dem Album von Amy Winehouse ganz extrem.
Das stimmt. Ich habe so eine Dokumentation letztens gesehen, als Amy Winehouse noch nicht in dieser Abwärtsspirale sichtbar drin war. Mhm. Als die noch so relativ, wie sagt man das, relativ unbeschwert war und dort einfach Spaß am Musizieren hatte und sich gefreut hat, dass sie mal raus darf auf die Konzertbühne. Und da hat man schon gemerkt, die Tragödie, die persönliche Tragödie ist da schon irgendwo natürlich auch schon vorprogrammiert. Mhm. Aber da hat man dort eigentlich gesehen in dieser Doku, was das Mädel für ein ungeschliffener Diamant gewesen ist.
Ja, sofort, ne? Ja, ich habe da auch gerade so eine Doku gesehen. Irgendwie eine kleine, quirlige, aufgeregte, lustige Person mit einer wahnsinnigen Stimme, ja, die vielleicht auch die Tragik und den Exzess schon irgendwie gesucht hat. Das kann sein, aber fand ich auch erstaunlich.
Und das ist nach dem ganzen Pop-Hype, den das Album natürlich hatte, das ist jetzt schon ein bisschen vorbei und jetzt merkt man schon tatsächlich, was da in der Musik tatsächlich drin steckt. Abgesehen von dem ganzen Hype. Absolut.
Absolut, ja. Sind wir ganz aller Meinung.
Zu deinem Album. Ich habe so für mich so ein Fazit gezogen nach dem Durchhören. Inhaltlich ist das so eine Art Bestandsaufnahme für die neue Wirklichkeit nach den ganzen Lockdowns. Zu Hause hocken, Nabelschau, Social Media versus Einsamkeit. Die Leute haben jetzt auch, man merkt das ja bis hin zu Konzertereignissen, dass Leute tatsächlich sagen, okay, jetzt gehe ich mal zu einem Konzert. Ich empfinde aber Stress, weil hier so viele Leute sind. Mhm. Und wir haben an bestimmten Stellen angefangen zu verlernen, wie das ist, miteinander umzugehen. Mhm. In diesen Lockdown-Jahren. Und ich weiß nicht, ob das bei dir irgendwo im Hinterkopf auch so stattgefunden hat, aber irgendwo ziehst du dort ein Fazit für die Zeit nach diesem Zeitsprung in der neuen Wirklichkeit, in der wir jetzt leben.
Mhm. Ja, es ist interessant, was du sagst. Ich habe auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die also Musikerinnen und Musikern und mich ausgetauscht auch zu der Zeit, weil alle so ein bisschen gehemmt waren, was das Texten anging. Irgendwie wussten alle nicht so richtig, was sie jetzt erzählen sollen, weil man hatte auch irgendwie keine oder keiner hatte Lust, konkret jetzt über eine Pandemie zu singen oder so. Alle hatten so ein Gefühl in sich. Und ich glaube, nicht wenige Künstlerinnen und Künstler haben dann einfach das Gefühl sprechen lassen. Und so habe ich das auch gemacht. Ich hatte ja ursprünglich gar nicht vor, eine Soloplatte aufzunehmen. Ich hatte einfach nur schlechte Laune, war isoliert und konnte mit meiner Band nicht auf Tour gehen. Hatte darüber hinaus noch Zoff mit meiner Freundin, die dann in Berlin war und ich im Wendland, halt wirklich auf dem Land, weil ich eben keine Lust auf viele Leute hatte und sie wollte aber trotzdem in der Stadt sein und so. Und wir fingen dann an, uns so ein bisschen auf eine komische Art auseinanderzuleben. Und ich habe dann so halt durch diesen Soul-Musik-Einfluss angefangen, rumzuprobieren und Sachen zu texten, die mir einfach in den Sinn kamen. Das waren erstmal nur kleine persönliche Befindlichkeiten. Das war kein Gedanke an die Welt, die komisch ist, sondern ich habe mich erstmal nur mit mir auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich dann die Fenster ein bisschen noch geöffnet und auch so ein Stück wie ein bisschen Seele geschrieben, wo ich so gemerkt habe, ich bin ja gar nicht der Einzige, dem es gerade echt komisch geht. Und die Leute kommen auf schräge Gedanken. Und du hast vollkommen recht, wenn dieser Gedankenaustausch, die Kultur, wenn das wegfällt und man das verlernt, so hast du es ja gesagt, dann geht ein ganz wichtiger Bestandteil verloren in der Menschheit und in der Kommunikation. Und man ist, glaube ich, dunkleren Gedanken viel mehr ausgesetzt, als wenn man irgendwie sich trifft und quatscht und sich auf eine gute Art austauscht und was mitnehmen kann und so. Und deswegen hatte ich irgendwann dieses Bedürfnis, glaube ich, dann doch diese Platte ein bisschen Seele auch zu nennen und wirklich mit der Hoffnung, dass die Welt ein bisschen mehr Seele wieder kriegt. Die Seele ist ja so fast ein abstraktes Wort. Es gibt ja kein konkretes Bild für die Seele. Aber das ist irgendwie das, was eine Welt, glaube ich, gerade braucht, bei all dem Krieg und der Pandemie und steigenden Energiepreisen und was auch immer. Es ist ja sehr, sehr viel Negatives einfach unterwegs. Und Soul-Musik kann da so ein bisschen trösten. Ich finde auch, dafür ist Kultur da. Also man muss nicht unbedingt politische Lieder schreiben oder so. Man kann auch versuchen, sich über Gefühle mitzuteilen, finde ich. Und das habe ich so versucht mit dem Album dann.
Ja. Bei Schmerz und Frust gibt es drei Möglichkeiten. Denke ich mal musikalisch. Das eine ist halt, okay, kommt jetzt auch mal gute Laune. Ja. Das haben einige probiert. Manche haben sogar Erfolg gehabt damit. Dann halt Frust rausschreien, das ist dann halt in Richtung Rockmusik. Und so, wie sagt man das, eine heilende Salbe auflegen, das macht tatsächlich Musik, die Soul in sich hat.
Ja, schön, da bist du meiner Meinung.
Absolut.
Ja, wobei ich das mit dem Rumschreien auch gemacht habe. Dann wir haben mit meiner Band Matzen auch ganz schnell als erste Band während des Lockdowns und so eine Punkplatte aufgenommen, so im Affekt. So in 10 Tagen. Das war auch super. Das war auch eine gute Verarbeitung. Aber so, das Ganze ging ja ein bisschen länger. Und irgendwie dachte ich so, es war eine coole Art, sich so auszudrücken, mal ein bisschen Dampf abzulassen und auch ein bisschen versucht, so Humor irgendwie so reinzubringen, was Punk ja auch ganz gut kann, finde ich. Und dann wollten wir damit eigentlich am liebsten auf Tour gehen, konnten wir aber nicht. Und dann war irgendwie schon wieder Frust da. Und dann dachte ich so, wie kannst du diesen Frust jetzt noch auf eine andere Art umwandeln und findest du vielleicht sogar einen Weg, was Positives draus zu bauen.
Das ist das Schöne, wenn man in einer Zeit, wo Nabelschau angesagt ist, weil gibt eh gerade nichts anderes zu tun, man in sich geht und was vorfindet.
Ja.
Und noch schöner ist, wenn du als Künstler da auch noch das, was du in dir findest, rausholst und für andere miterlebbar machst und sozusagen Musik zum Mitfühlen machst.
Ja, ich finde es auch, das ist ein tolles Phänomen und ich, wenn der Schreibprozess losgeht, ist das, fängt das immer bei mir an. Da denke ich gar nicht dran, dass ich natürlich dann auch raussende irgendwann. Und ich hatte wirklich nicht die Absicht, mich der Menschheit mitzuteilen am Anfang. Ich wollte erstmal nur verarbeiten und genau wie du sagst, in mich mal reingucken und gemerkt, okay, scheinbar hast du das Bedürfnis, was zu erzählen, auch wenn du es vielleicht erstmal nur deinem Bruder erzählst, der es mit mir aufgenommen hat. Und dann irgendwann war uns klar, okay, das sind jetzt hier schon 5, 6 Lieder und die klingen ganz anders als Matzen, meine Hauptband. Was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich auch angefangen zu merken, okay, was kannst du denn noch erzählen? Und dann kam so der Gedanke von dem Album auch wirklich. Und ja, schön, wenn du das so wahrnimmst, dass wenn da sich was tut bei dir, wenn du die Platte hörst, das bedeutet mir viel. Das ist gut.
Ja. Der erste Song, den ich mir angehört habe, war Sei nur du selbst. Mhm. Ich habe relativ schnell angefangen, ein Riesenlächeln im Gesicht zu haben, weil das eine Sache ist, die mir selber irre oft durch den Kopf geht. Das ist ja so ein Ding, das so momentan unsere Gesellschaft komplett infiltriert hat, die Sei nur du selbst Bewegung. Hör auf dein Herz, du allein bist wichtig, bleib so, wie du bist. Das kriegen ja Kinder heutzutage schon in der Schule erzählt, bleib unbedingt so, wie du bist. Und als Schulkind sollte man nicht so bleiben, wie man ist, weil dann bleibt man ewig ein Schulkind der 6. Klasse. Entwickel dich weiter, lerne aus deinen Fehlern, mach Dinge anders, werde ein besserer, ein erwachsener Mensch. Das ist dein Job als Schulkind, nicht so bleiben, wie du bist. Und das gilt ja auch für uns Erwachsene, oder?
Ja, total. Und gerade in so einer Zeit, wo es einem vielleicht nicht so gut geht oder man auch gar nicht so zufrieden ist mit sich, ist dieser Ratschlag auch zynisch und fehlplatziert. Also ich habe eben auch, als ich da im Wendland so isoliert rumhing, viel das so morgens dann Horoskop gelesen und da waren ja wirklich da sind ja alle diese Phrasen drin. Manchmal versinke ich auch auf so in sozialen Netzwerken und sehe dann irgendwelche Leute, die einen komisch versuchen zu motivieren, die sehen dann wie geleckt aus und perfekt und machen Yoga und tun so, als wären sie mit sich im Reinen. Vielleicht sind sie sogar, aber ich empfinde das dann wirklich als ja unangenehm. Ich möchte das manchmal nicht sehen und ich möchte vor allem keinen Ratschlag bekommen. Und wenn ich mir selber gerade nicht gefalle oder wenn ich selber gerade gar nicht so richtig weiß, wer ich eigentlich bin oder sein will, dann ist dieser Ratschlag irgendwie einfach, dann verpufft er. Und ich dachte eben auch, schreib doch darüber, das ist doch eigentlich cool. Und wenn es dich zum Schmunzeln gebracht hat, genau richtig. Fänd es auch doof, so anklagende Lieder zu schreiben oder so. Sondern ich finde es irgendwie auch cool zu sagen, weißt du was, behalt's für dich.
Ja, das geht ja auch so weiter mit dieser ganzen Einzigartigkeitsbewegung. Ja, wir sind alle einzigartig. Du für deine Mama, für deinen Papa, für deine Geschwister bist du ein einzigartiger Typ, für deine engen Freunde. Mhm. Wenn man das ein bisschen größer zieht, sieht das schon wieder anders aus. Bei mir ja genauso. Ich bin für meine Familie total wichtig und einzigartig, für ein paar engere Freunde auch, aber für 8 Milliarden Menschen bin ich einfach irgendein, den sie auch nicht kennen.
Ja.
Und wir sind uns ja eigentlich ähnlicher, als wir alle immer glauben.
Ja. Ja, und ich finde das auch in Bezug auf Künstlerinnen, Künstler sein interessant. Ich habe das auch gelernt jetzt nochmal während der Pandemie, wenn ich dann, also vor der Pandemie war ich sehr, sehr viel mit mir beschäftigt und habe mich selber, glaube ich, viel zu wichtig genommen, denn wie du sagst, am Ende sind wir alle kleine Sandkörner auf dem ganzen Planeten und es ist jetzt so, jetzt gehe ich oft raus auf die Bühne und freue mich drauf und denke so, es kann auch was schief gehen und es passieren 1000 andere Dinge auf der Welt, die viel wichtiger sind als das, was du da tust. Hm. Und nicht, dass ich mich unbedeutsam fühle oder so, ich weiß ja auch, es ist mir ganz wichtig, auf der Bühne was Tolles zu machen, was die Leute mit nach Hause nehmen und so, aber es ist alles auch nicht so wichtig. Also es hängt kein Leben davon ab. Es ist, man sollte sich generell nicht da zu ernst nehmen und zu groß sehen.
Und ich glaube, ab dem Moment, wo man sich darüber auch im Klaren ist, lebt man auch wieder ein kleines Stückchen freier. Wenn man weiß, ja, ist alles nicht so wild. Ja, da sind volle Terminkalender und da muss ich dies machen und das darf ich nicht vergessen und das ist noch wichtig. Ja, muss auch alles erledigt werden, aber das ist nicht das Wichtigste.
Ja, ich denke auch, wenn man anfängt zu versteifen, wenn man sich auf irgendwelche Ereignisse, Termine versteift und sich verrückt macht, dann blendest du alles andere aus. Und eigentlich sind ja die schönsten Dinge immer die zwischendurch zufällig passieren. Hm. Und ja, um mal auf meine Platte zurückzukommen, letzten Endes ist das genau so gewesen. Ich hätte auch angefangen können, für Matzen zu schreiben, aber das habe ich einfach nicht so gefühlt. Irgendwie bin ich da so einem Impuls für mich gefolgt und ich merke irgendwie, dass das gut tut. Mit so jetzt knapp 19 Jahren in der gleichen Band spielen. Also ich bin dankbar für alles, was wir da haben und dass wir das beruflich machen können. Das ist echt toll. Aber die Gefahr ist immer da, dass man sich in seiner Schublade einfach zu bequem macht und sich nicht mehr von anderen Sachen beeindrucken lässt, weil man irgendwie denkt, jetzt haben wir unseren Stil gefunden, jetzt machen wir einfach so weiter, solange das geht. Und es tut total gut gerade, anders zu singen, mich anders zu präsentieren, was zu zeigen, was vielleicht in mir steckte, was ich selber noch gar nicht so kannte, was eben mit meinem Selbst davor gar nichts zu tun hatte oder so. Das ist deswegen mochte ich ja auch immer David Bowie und so, weil der einem so gezeigt hat, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst sein, wer du willst. Wenn du darauf gerade Lust hast, dann mach das doch einfach. Und sowas hatte ich mich bisher nicht getraut. Ich habe solche Künstler immer und Künstlerinnen immer sehr, sehr bewundert. Dachte aber auch immer, ey, warum stehe ich eigentlich da immer nur mit einem T-Shirt und einer Jeans auf der Bühne und singe Rocksongs, die mir auch echt gut gefallen, aber da steckt irgendwie noch mehr in mir.
Ja, wenn du mit dieser Platte auf Tour gehst. Ich habe bis jetzt bloß einen Termin gesehen im Dezember in Berlin. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass du damit auf Tour gehst. Ich hoffe, du tust das auch. Wirst du dann in einem anderen Outfit auf der Bühne stehen?
Auf jeden Fall. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht und mich auch ein bisschen beraten lassen mit Leuten, denen ich da vertraut habe. Da wurde Verschiedenes ausprobiert. Und ich habe mich dann für einen recht klassischen Gentleman 70er-Jahre-Look entschieden. Also es ist gerne mal ein Rollkragenpullover, eine Sonnenbrille, die Haare ein bisschen anders, ein cooler Anzug. Auch Sachen, mit denen ich mich wohlfühle. Sehr dunkel, sehr auf eine Art, sehr schlicht, aber auch elegant. Und das ist natürlich weit weg vom so kumpeligen Typen, der bei Matzen singt, der einfach so auf die Bühne kommt, wie er sich gerade fühlt. Und das finde ich, das fühle ich auch, das finde ich gut. Ich bin auch gerne so, aber ja, dieses ein bisschen eleganter sein finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und wir haben erstmal nur dieses eine Konzert am 7.12. in Berlin geplant, im Metropol, weil wir hatten das kurz vorhin mal angerissen. Die Leute trauen sich gar nicht so richtig, Tickets zu kaufen. Ich bin einfach sehr vorsichtig. Ich glaube schon, dass das irgendwie gut besucht sein wird und so, aber ich traue mich gerade noch nicht, eine Tour zu buchen mit einem Projekt, was die Leute noch gar nicht so richtig kennen. Ich bin ja da wirklich auf eine Art Newcomer. Klar, ich habe eine Geschichte, ein paar Leute kennen mich, andere eben nicht. Aber ich muss erstmal abwarten, wie das alles so ankommt. Und dazu kommt eben noch, dass wir sehr viele Menschen dann auf der Bühne sind, um dieses Klangerlebnis, was da auf der Platte ist, eben live umzusetzen, braucht man ein paar mehr Menschen. Und die möchte ich alle natürlich auch am Ende fair bezahlen. Und da muss man dann ja so ein bisschen planen, dass man auch ein paar Tickets verkauft und so. Und da taste ich mich gerade so ran. Also es ist schön, wenn du es dir gerne angucken würdest. Ich schau mal, wie es sich entwickelt. Ich würde es auch gerne spielen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was so für nächstes Jahr, so ab Mai, wenn es warm wird draußen, so auf den kleineren Freilichtbühnen, wo du so 2, 3, 4, 5.000 Leute versammeln kannst, da könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Ach, das ist schön. Ich finde, das sind in der Tat aber auch schon ganz schön viele Leute. Also ich fände es schon geil, wenn das 500 Leute wären.
Na gut, auch diese Größen können ja solche Freilichtbühnen ab. Ich rede mal jetzt hier Dresden, Junge Garde beispielsweise.
Ja.
Die hat ja, sagen wir mal so, um eine schöne Atmosphäre zu haben, da ist schon ein bisschen Bandbreite da, so mengentechnisch. Man kriegt schon ordentlich Leute rein, aber auch mit 500, 600 Leuten ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben da drin.
Beispielsweise. Ja, nee, aber ich prinzipiell total schöne Vorstellung, dass man solche Geschichten macht und auch alles ein bisschen anders angeht, also so wie so ein Klassiker für uns sind so Hurricane Festival, Highfield, Deichbrand und solche Sachen haben wir jetzt wirklich über die ganzen Jahre immer wieder bespielt und machen es auch gerne, aber ich find das auch cool, mit diesem Projekt in einem kleineren, entspannteren Rahmen irgendwie zu spielen für ein Publikum, was ich für solche Musik eben auch dann noch mehr interessiert. Und da bin ich auf jeden Fall auch hoffnungsvoll. Das würde ich mir auch wünschen, solche Shows zu spielen.
Das behalten wir mal im Hinterkopf. Was mir sehr gut gefallen hat, ist dieses Duett Ich löse mich auf.
Schön. Das, mein Lieblingssong auf dem Album.
Ist dein Lieblingssong, ja?
Ja, definitiv. Ja.
Erzähl mal, wie ist es zu dem Duett gekommen?
Das Lied ist fast von der Platte gepurzelt. Das war eine Idee, die ganz schnell entstanden ist, die habe ich dann angefangen aufzunehmen und habe gemerkt, irgendwie habe ich mich da verzettelt und dachte, ach, es ist zu anstrengend, daran weiterzuarbeiten. Irgendwann habe ich die dann im Laufe des Prozesses ausgegraben und dann ist die, auf einmal hatte ich angefangen zu fliegen, die Nummer. Und dann war mir relativ schnell klar, das muss irgendwie, um das noch besser zu erzählen, wäre das cool, wenn da zwei Leute was erzählen. Weil die eine Person löst sich auf und die andere, die muss vielleicht auch darauf reagieren und vielleicht löst sie sich einfach auch auf und es ist alles noch trauriger. Und dann gab es irgendwann dieses schöne Streicherarrangement gespielt von Anne de Wolf, die so tolle Streicher-Album aufgenommen hat, die so dieses ganze Gefühl so verstärkt haben. Und da habe ich dann angefangen zu grübeln, wen kannst du denn da fragen? Wer kann dieses Lied mit einer echt schönen Stimme füllen? Und da fiel mir dann Eva ein von Juli, die ich eben auch schon jetzt seit 18, 19 Jahren irgendwie kenne, weil wir zeitgleich angefangen haben, Musik zu machen. Also Juli so ein bisschen früher noch als Matzen. Die sind dann ja durch einen riesigen Pop-Zirkus geschwommen und haben mittlerweile auch eine lange Bandgeschichte und wir haben uns immer gut verstanden und vor allem ausgetauscht, weil das ist einfach toll, wenn man mit Kolleginnen irgendwie ja so sprechen kann. Wie hast du das empfunden? Wie ging es dir damit? Und wie machst du weiter? Und wie wirst du älter? Und all solche Sachen. Und das sind einfach gute Menschen, die Julis. Und mit Eva hatte ich einfach auch noch nie was zusammen gemacht. Und dann habe ich sie einfach gefragt und dann hat sie das aufgenommen und es hat sofort super, super gut gepasst.
Das hört man wirklich. Da ist wirklich Chemie da. Künstlerisch.
Ja. Yeah.
Absolut. Immer nur am Handy. Hat mir auch viel Spaß gemacht. So beim Hören, weil das ist so eine Geschichte, die passiert einem mittlerweile praktisch immer. Man trifft sich mit jemandem, mit dem man was bereden will und der guckt immer nur ins Handy und hat dort zu tun. Oder Frauen machen das auch sehr, sehr gerne. Also die reden mit dir ein bisschen, tippen währenddessen ins Handy und du sitzt dann ein bisschen doof da. Schön, dass du da für Worte und einen Song gefunden hast.
Ja, ich finde auch, das ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Plage gerade der Menschheit, dieses sich nicht mehr auf die Realität einlassen können, ständig in den Computer eintauchen, an der Bushaltestelle stehen, kurze Wartezeiten gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Berieselung die ganze Zeit zwischendurch. Und ich frage mich, warum es darüber nicht viel mehr Lieder gibt. Wahrscheinlich, weil die Leute sich das ungern selber eingestehen. Ich hab die Hoffnung, dass die junge Generation gegen uns, weil ich schließe mich mal mit ein, ich hänge definitiv selber auch zu viel am Handy, dass die irgendwann gegen uns rebellieren, indem sie sagen, wisst ihr was, ich brauche so ein Ding gar nicht. Das fände ich eigentlich ganz spannend.
Da bin ich gespannt, ob die das noch schaffen, von der Droge Handy überhaupt noch wegzukommen.
Da hast du recht. Also ich hatte mein erstes Handy mit 21 und ich hatte eben auch dann eine handyfreie Jugend noch. Und da bin ich sehr froh drüber. Man konnte sich auch so gut verabreden und hat sein Leben hervorragend auf die Kette gekriegt. Und mittlerweile verfällt man ja geradewegs in Panik, wenn man das Haus verlässt und merkt, oh Gott, ich habe mein Handy vergessen. Was ist denn jetzt, wenn was ist oder was auch immer? Das war früher kein Problem.
Natürlich. Zur Not hat man geklingelt und geguckt, ob die Kumpels da sind.
Genau.
Was ich festgestellt habe, wir sind wahrscheinlich so die Letzten, die es noch schaffen, bewusst das Handy beiseite zu legen und dort einfach mal was anderes zu tun. Das fällt den Kids von heute unsagbar schwer. Wirklich unsagbar schwer.
Ja, also man darf natürlich auch nicht in diese Falle geraten, dass man sich dann selber so auf den Sockel stellt und dann irgendwie auch so in der Hinsicht textet und irgendwie dann so von oben herab wisse, also finde ich alles nicht gut, wie ihr das macht und so. Mhm. Ich denke, wir sind ja auch selber dran schuld, dass sich das alles so entwickelt hat auf eine Art. Klar. Und bei immer nur am Handy habe ich dann eben diese komische Perspektive eingenommen, quasi von dieser Kopfstimme, weil das ist ja eigentlich dadurch schon auch ein bisschen humorvoll, dass da jemand halt sagt, du bist immer nur am Handy. Das ist ja wie so ein nochmal eine Person von außen. Also im Grunde genommen erzähle ich mir das auch selber, glaube ich.
Ja.
Und es ist auch so eine Fehlersuche oder so. Man wartet darauf, dass man irgendwie einer Person einen Vorwurf machen kann. Und das mit dieser Stimme gepaart, dann mit diesem funky Beat drunter, ist irgendwie, glaube ich, so wahrscheinlich der humorvollste Song auf dem Album. Und ich glaube, der ist ganz gut, weil da auch sehr viel Schwere eben da am Start ist. Und ich das erzählerisch immer ganz gut finde, wenn man es kurz mal ein bisschen auflockert und auch alles nicht ganz so doll ernst nimmt.
Mhm. Auf alle Fälle ist es schon mal sehr, 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 sehr spannend, dass du die Kopfstimme für dich entdeckt hast, auch in Gefühle für dich. Mhm. Seit den Bee Gees haben das nicht mehr viele gemacht.
Ja, die Bee Gees haben das natürlich richtig ausgereizt, das Thema. Ich habe auch viel wirklich How Deep Is Your Love natürlich gehört, da als Vorbild und so. Und George Michael kann das phasenweise auch echt, ach, das war ja sowieso ein brillanter Sänger. Das war spannend für mich auch, das auszuprobieren, das mal zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also ich habe das für mich ein paar Mal schon so angetestet und so, aber ich habe das nie so richtig aufgenommen und muss aber auch sagen, der Meister von allem, Curtis Mayfield, die schönste Kopfstimme von allen. Das habe ich versucht, bin kläglich gescheitert, glaube ich, aber habe am Ende mein eigenes Ding draus gemacht.
Ja. Was sagt eigentlich der Rest der Band zu deinem Vorhaben?
Vollste Unterstützung von der ganzen Band. Breitseite, auf jeden Fall, von Anfang an. Also zum einen sind die das von mir gewohnt. Ich bin schon immer, nennen wir es musikbesessen. In jeder freien Minute mache ich Musik oder habe eine Gitarre in der Hand. Oder denen war klar, dass irgendwie, wenn nichts los ist da draußen, man nicht arbeiten kann, dass ich wahrscheinlich sowieso Musik mache. Ich habe dann eben meinen Bruder Johannes mit einbezogen und mit dem aufgenommen. Also der ist quasi eh an Bord gewesen. Mein kleiner Bruder war bei seiner Familie in Wien. Und dem habe ich dann immer die Stücke geschickt und der hat sich mitgefreut. Dann hat er auch mal ein Schlagzeug in Wien für mich aufgenommen und das rübergeschickt. Nico, unser Bassist, dem habe ich das auch irgendwann mal gezeigt. Und die sind alle auf ihre Art tatsächlich auch beteiligt an dem Projekt. Nico spielt zum Beispiel im Video von Immer nur am Handy mit. Sascha spielt auch in dem Video mit. Johannes ist auch gerne mal so mitgefahren zu Promo-Geschichten und so. Also wir sind irgendwie auch trotzdem eine Band, merke ich. Und die vertrauen mir und wissen ja auch, dass Batzen mir ganz wichtig ist und ich jetzt nicht meine neue Bestimmung gefunden habe oder so, sondern eben, dass mir das zwar Spaß macht, aber ich natürlich auch, dass die Band Batzen mir ganz wichtig ist und das wissen die und haben da Vertrauen und da bin ich sehr, sehr froh drüber.
Meine Lieblingszeile von dem ganzen Album bisher ist, könnten wir wenigstens einmal tun, als wäre letztes Jahr, als bei uns Sommer war. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir diese Zeile durch den Kopf geschossen ist?
Ja, das war auch in diesem zugeschneiten, isolierten Winter, also 2021, Januar, sowas, wo der Sommer wirklich nicht mehr zu ahnen war. Das ist ja eh abgefahren. Wenn so richtig tiefster Winter ist, dann kann man sich das ja nicht vorstellen, wie Sommer eigentlich ist und wie das ist, wenn die Tage wieder lang sind. Also weil während einem Lockdown, wenn es dann auch noch irgendwie um 5 Uhr dunkel wird und die ganze Zeit komisches Wetter ist und so, das ist ja, da fängt man an, sich wegzuträumen. Und dafür ist Musik eh gut, ne? Dass du dir Gedankenwelten aufmachst und dir Sachen anhörst und dich an Dinge erinnerst und so. Ich finde das krass, dass Musik das kann. Oder auch bestimmte Stücke, die man hört, die man vielleicht gehört hat, als man 16 war und man ist wieder da. Man ist wieder in diesem Moment, man ist wieder auf Klassenfahrt an dem See und verknallt in eine Mitschülerin oder sowas, ne? Und das ist auch eine Gedankenspielerei gewesen, einfach. Ich habe mich daran erinnert, wie es ist ein Lied über Freundschaft eigentlich eher. Das ist kein so ein Beziehungslied, als bei uns Sommer war. Da habe ich mich dran erinnert und mich danach gesehnt, nach so einem unbeschwerten Sommerabend, wo man unter Leuten war oder ja, man Sachen zusammen gemacht hat. Kommunikation, was erleben, alles, was einem dann gefehlt hat.
An dieser Stelle kommt deine Platte genau richtig in dem Moment, wo wir in die kalte und dunkle Jahreszeit abtauchen.
Ja, ich hoffe, ich kann ein paar gute Bilder spenden oder Eindrücke oder Gedanken oder Gefühle.
Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du auf Tour kommst, wenn das Projekt klappen würde. Wenn du in der sächsischen Gegend bist, gib uns ein Zeichen und dann kommst du zu uns ins Studio und dann reden wir mal weiter.
Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht hier, ja.
Mir ebenfalls. Ich danke dir sehr, wünsche dir alles Gute für das Album, ja?
Danke dir. Bis dann.
Axel Trift, Sebastian Matzen. Sein Soloalbum heißt Ein bisschen Seele, ist überall zu haben und überall zu hören auf allen gängigen Portalen. Sebastian spielt die Songs live in Berlin am 7. Dezember im Metropol. Mehr Infos dazu findet ihr auf Facebook und auch auf Instagram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ja, bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jeden neuen Abonnenten. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Neue Folgen immer donnerstags, immer kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.